Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Wellenlänge Surf Podcast. Ich freue mich, diese Woche endlich mal mit dem Surfshop Thema weiterzumachen. Das war ja so ein bisschen als Monatsthema für die Frühjahrs- und Sommerzeit ausgerufen haben. Nachdem wir in der ersten Folge so ein bisschen einen verklärten Blick auf den Surfshop geworfen haben, wie wir uns das Ganze vorstellen, haben wir im zweiten Anlauf mit dem Florian besprochen, wie heikel die Situation tatsächlich an vielen Orten ist und wie schwer es ist, einen Surfshop weiter zu betreiben, aus verschiedenen Gründen. In der dritten Folge zu dem Thema kommen wir heute zu einem, ja, wirklich positiven Erfolgsbeispiel, wie man wirklich buchstäblich aus dem Nichts raus einen Surfshop gründen konnte, damals und heute auch immer noch sehr erfolgreich führen kann. Fritboards ist sicherlich den allermeisten deutschen SurferInnen ein Begriff. Es ist wohl der Fachladen für Surfboard-Material, Hardware und alles rundherum. Und wir freuen uns mega, dass Michael Fritsch alias Fritt heute zu Gast bei uns ist und uns ein bisschen erzählt, wie es denn überhaupt zur Gründung von Fritboards kam, wie sich das Ganze über die Jahre so entwickelt hat in puncto Laden, Einzelhandel, Onlinehandel etc. Und vor allen Dingen, was ihn denn eigentlich antreibt und wie er es überhaupt bewerkstelligt, diesen riesigen Haufen an Material und Surfbrettern in seinem Laden vorrätig zu haben. Wie sinnvoll das Ganze eigentlich betriebswirtschaftlich ist oder wie es vielmehr sein eigener kleiner Surfboard-Fetisch ist, der ihn da halt immer weitermachen lassen. Eine sehr unterhaltsame Folge, die schon in Richtung Surf-History geht. Kleiner Spoiler, im Werbeblock gibt es 2 25-Euro-Gutscheine für Fritboards zu gewinnen. Also auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß beim Zuhören. So, schöne Grüße nach Augsburg zu Fabi und auch schöne Grüße nach Kölle. Hallo Fritt, willkommen im Podcast.
Hallo. Servus.
Vielen Dank für die Einladung. Servus.
Ja, Mensch, mega, große Freude. Ich meine, der Frittboards, der erste Surfshop in Deutschland, den ich zumindest vom Namen kannte, irgendwann in den Nullerjahren von gehört und bisschen gedauert, bis ich dann auch mal da war, beziehungsweise was bestellt habe, aber ja, ne, da freuen wir uns mega.
Ja, vielen Dank. Also der erste Surfshop nicht, aber ja, ja, gab schon ein paar vor mir.
Wir am Start gewesen auf jeden Fall.
Ja, ja, zufällig in den Bahn hineingerutscht.
Ja, genau.
Ja, ich selber habe es ja noch nie vorbeigeschafft, leider, aber es steht auf jeden Fall immer mal auf dem Plan, aber irgendwie die Kölle-Ecke ist von mir so eine Ecke, wenn ich da vorbeifahre, fahre ich direkt weiter zum Surfen irgendwie nach Holland. Das ist immer so.
Ja, ja, hat ja auch Sinn auf jeden Fall, also ein Tag, ja, Köln, ein Tag an der Küste ist ein Tag an der Küste auf jeden Fall, wäre auch mein Fall. Obwohl Köln eine sehr schöne Stadt ist, also man sehr nette Menschen hier leben und sind, aber klar, ein Trip ans Meer ist ja
immer vorzuziehen, ne? Ja, Fabi, du lernst ja dann heute einiges über den Shop.
Ja, hoffentlich.
Also ja, genau.
Ja, genau, wir haben das Motto Surfshop ja so ein bisschen gerade in den letzten Monat und auch den Folgemonaten noch ein bisschen, haben schon ein bisschen über das große Surfshop-Sterben, wenn man ja fast schon sagen muss, geredet. Ne? Gerade in Hamburg, da gibt es kaum noch was mittlerweile. Und auch schon ein bisschen so über Perspektiven in dem Bereich mal gesprochen. Jetzt war ich ja kürzlich gerade bei dir zu Besuch zum Frühlingsevent. War sehr schön, ne? Ein bisschen Szene-Treff war wirklich cool, weil gerade in Köln ja nun wirklich viel los ist. In der Richtung war echt super nett vorbeizukommen und ich war einfach auch mal wieder geflasht, wieder bei dir rumzuschauen, was da an Hardware, also vor allen Dingen an Brettern rumsteht. Von vielen Quellen wissen wir mittlerweile ja wirklich, dass an Surfbrettern ja halt eigentlich keine große Marge ist, also auch nicht so schrecklich viel verdient wird. Und die Dinger sind aber trotzdem ganz schön teuer, also ein riesengroßer Warenwert, der bei dir da irgendwo im Laden steht. Da fragt man sich ja echt, wenn manche Shops so zumachen, wie geht das?
Ja, das frage ich mich auch. Also wenn ich, ich meine, das ist, ja, ich merke ja auch, wenn ich, sag mal, 3, 4 Wochen Urlaub war und dann wieder zurückkomme, in meinen Laden reinstolper, am liebsten sonntags, wenn gar niemand da ist und ich denke, mein Gott, ich glaube, wir sind echt nicht ganz dicht. So viele Bretter, das macht mich selber manchmal wahnsinnig, aber es ist halt Fetischismus. Das ist halt, wir haben alle keinen Bock, halt den ganzen Tag nur da zu stehen und Klamotten zu falten und Klamotten zu verkaufen, in die Leute reinkommen, wieder gehen und kommen und gehen und jeder ist anonym. Wir haben Bock, halt Surfbretter zu verkaufen. Und klar, ist es natürlich von dem, was am Ende hängen bleibt. Natürlich, also das ist nicht viel. Aber es macht halt einfach Spaß. Das ist halt das Ding. Es wird halt nicht an der Excel-Tabelle festgemacht, wie schnell man wie viel Geld verdienen muss oder soll, sondern es wird halt einfach an dem festgemacht, auf was habe ich denn Bock? Was habe ich Bock, zu machen? Was will ich mit meinem Leben machen? Wie sehe ich mein Leben? Wo will ich hin und wie will ich die Zeit halt, in der ich hier auf dem Planet bin, einfach verbringen? Und das ist halt deswegen verkaufen wir Surfbretter oder hauptsächlich Hartware, also nicht nur Surfbretter, auch Hartware. Wir haben natürlich auch ein bisschen Klamotte, das hält sich aber eher, ja, also es ist sehr dezent, was wir selten ist, dann
Wenn man es mit
Klamotte
anderen
haben.
Shops vergleicht, die wirklich ja oft dann doch sehr modebasiert sind, ne, weil halt damit ich mehr verdienen lässt, dann ist es wirklich sehr, sehr auffallend, ja.
Ja, also es war nie ein Konzept, es war einfach nur so, ja, also ganz am Anfang war ich natürlich alleine und ich hatte halt ja keinen Bock auf einen Klamottenladen und auch nicht auf einen Schuhladen oder auf einen Gitarrenladen. Ich wollte halt Surfbretter verkaufen und dann ging es halt darum, entweder klappt es mit Hartware oder es klappt halt nicht. Und ja, und aus den 1, 2 Surfbrettern wurden dann 4, dann wurden es 8, dann 12, dann 24 und so irgendwann, irgendwie in den letzten, sind ja schon Jahrzehnte, wurden das halt einfach immer mehr.
Ja,
Aber
steht.
vielleicht ist es genau dein Erfolgsrezept, da du so viel Hartware rumliegen hast, ist auf jeden Fall was Passendes dabei für jemanden.
Ja.
Ja, das, ja, genau, das Konzept hat sich dann irgendwie so entwickelt. Also, es war nie was festgeschrieben, es hat sich einfach alles so ergeben.
Da steht ja auch wirklich in jeder Größenordnung was, ne? Also ganz unterschiedliche Bretter. Hast du so richtige Ladenhüter bei dir stehen, die quasi schon da seit Jahrzehnten noch so als lustige Anschauungsobjekte stehen? Oder hat sich eigentlich alles irgendwann immer mal umgesetzt?
Also wir hatten schon, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Ladenhüter. Das sind dann solche Bretter wie, ich komme zu einem Schäper, der die Lizenz hat für sehr große, namenhafte kalifornische Brands. Und dann stehen da 5 Bretter von diesem Shaper, wo ich denke so, oh was, ihr habt die Lizenz für die Bretter zu bauen, ich nehme sie alle. Und dann war ich auf den Namen fixiert, weil ich dachte, Wahnsinn, Chad Noll oder Greg Noll und so, ich nehme sie und habe dann völlig ausgeblendet, dass da 2 so Camouflage-Bretter dabei waren mit Düsenjäger drauf, die Bomben werfen und so. Und das natürlich dann auch bei mir im Laden, da jemand steht und irgendwann nach der Euphorie des Namens und der Bretter, wie geil die sind, dann auch das Design begutachtet und dann, ach du Scheiße. Ja, gut, das war dann auch ein Ladenhüter. Aber so, ja, klar, bleibt doch mal ein Brett ein Jahr oder 2, 3 stehen. Aber so richtige Ladenhüter habe ich eigentlich eher ganz, 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 ganz selten. Das ist schon, von Fetischisten eingekauft. Und dann, wenn man Bretter einkauft, wo man dann von vornherein denkt, weiß nicht so genau, dann kauft man die nicht.
Du machst ja auch einiges an Custom Boards, oder? Also das ist ja bei dir irgendwie, finde ich ja auch ganz spannend. Auf der Website kann man sich ja sogar irgendwie ziemlich viele Brands konfigurieren. Ist das vielleicht auch ein Vorteil dann, dass du ja quasi dann dadurch vielleicht auch weniger Ladenhüter hast, weil das ja quasi dann speziell bestellt wird?
Ja, also wir haben das also auf der Website, also dass man die Surfbretter customizen kann. Das ist relativ neu bei uns. Wir haben das schon seit Jahren, aber analog halt im Shop. Und klar, wenn ein Kunde mal angerufen hat und wollte irgendein Brett, was sie nicht online hatten, ist natürlich auch das passiert. So, ja, klar, gar kein Problem. Aber so richtig offiziell online haben wir das noch gar nicht so lange. Und klar, wir bestellen über die letzten Jahre sehr viele Custom Boards. Wir haben dann von einem Shaper ein Shape da in, sagen wir mal, drei verschiedenen Größen. Aber dann muss der Kunde, der da kommt, entweder passt eins dieser drei, weil seine Gewichtsklasse natürlich genau passend zu einem dieser Größen ist. Aber oft ist es natürlich so, dass er entweder ein bisschen schwerer ist oder ein bisschen leichter oder einfach eine Größe braucht, die gerade nicht da ist. Und dann wird die einfach bestellt. Dass man die Bretter da, dass man sieht, okay, das ist das Shape und kann aus dem Shape halt viel rausziehen, viel erkennen, ob das das richtige Shape ist. Und dann überlegt man, okay, ist es die richtige Größe? Ist er zu schwer oder zu leicht? Ja, wie gesagt, wird einfach dann die richtige Größe beordert. Und so lief das früher halt im Shop und jetzt ist es auch mehr oder minder auf der Website.
Das heißt wahrscheinlich auch, ne, dass auch der Online-Bereich bei dir mittlerweile ein riesengroßer Faktor geworden ist, denke ich mal. Ne. Was würdest du sagen? Kannst du das so grob einschätzen, welchen Anteil stationärer Laden und Online-Handel bei dir so hat?
Ja, es ist schon so, dass man immer die 50-50 anstreben, aber klar, online wächst, ne, das ist man merkt auch schon, dass auch Leute, die normalerweise in den Laden kommen könnten oder würden, auch dann online bestellen. Und deswegen, klar, wird so langsam verschiebt sich dieser prozentuale Anteil zwischen online und Ladenlokal.
Ja, bisschen schade tatsächlich. Ne? Es ist schön, dass du auch sagst, dass es das so anstrebt, ne? Versucht zu forcieren, irgendwie, dass die Leute herkommen. Aber gut, letztendlich ist es so. Es ist ja schon viel wert, wenn der Laden überhaupt besteht und als Anlaufstelle da ist, ne? Gerade für so Kleinigkeiten. Ne? Wir hatten das Thema Wachs in Hamburg damals thematisiert, dass es quasi kaum noch Wachs zu kaufen gibt in Hamburg. Und ja, ihr habt sogar noch euren Automaten,
Ja,
ne?
das ist
Soweit ich
super.
weiß.
Ja, nee, das ist super schade mit dem Hamburger Kollege. Also als ich das erfahren habe, habe ich ihn auch direkt angerufen und habe ihn gefragt, ob er noch ganz dicht ist, einfach zuzumachen. Weil ja, sagen wir, die Surfshops mehr oder minder kommunizieren ja auch so ein bisschen untereinander. Also jeder, es sind ganz sympathische Menschen, die diese anderen Läden betreiben und haben. Und da kann auch jeder sehen, wenn der andere was verkauft und möchte auch, dass der andere was verkauft. Und klar schickt man auch, wenn man jetzt einen Kunden am Telefon hat, der aus Hamburg ist oder aus der Region und braucht einen Neoprenanzug und dann sagt man, hey, geh nach Hamburg, ihr habt da einen Laden und geh dahin, probier den an, der muss passen und so. Und das macht gar keinen Sinn, wenn ich jetzt hier einen Neoprenanzug geschickt, das hin und her geschicke, geh dahin, probier den da an und kauf den da. Und umgekehrt ist es genauso. Der Hamburger schickt dann den Kölner oder den Düsseldorfer auch zu uns und sagt, geh dahin, weil der halt in Hamburg zufällig angerufen hat und den Laden
Ja,
zuerst gefunden hat.
okay,
Also
cool.
ist eine ganz sympathische
Aber
Community.
voll schön eigentlich, schön zu hören irgendwie, dass da kein großer Konkurrenzkampf oder irgendwie Hate am Start ist.
Voll, ja.
Nee, gar nicht. Also habe ich noch nie erfahren, noch nie mitbekommen, egal ob aus Kiel, aus München oder wo auch immer. Noch nie. Das ist echt sehr
Ja, super.
sympathisch.
Nur hat Köln ja auch schon irgendwie eine besonders große Surf-Szene. Ne? Ich würde sagen, neben München ist es vermutlich die größte Surf-Szene, wobei Hamburg habe ich auch immer groß eingeschätzt. Ist es wahrscheinlich auch, trotzdem Läden zugemacht. Aber ja, Köln ist, was ist das in Köln? Warum sind da so viele Surfer? Hast du da eine Idee?
Ja, keine Ahnung. Also, dass ich in Köln gelandet bin, sowieso. Also, ich bin ja in Köln, weil ich hier angefangen habe zu studieren und habe parallel ja nur den Laden aufgemacht, weil ich irgendeine Anlaufstelle haben wollte für Kumpels und für verirrte Surfer in Köln. Dass es in Köln so eine riesen Wellenreitszene gibt, das wusste ich überhaupt nicht, aber, also überhaupt nicht klar. Ich wusste, dass damals der Präsident vom Deutschen Wellenreiterverband, der hat in Köln gewohnt und hatte da auch einen kleinen Surfladen. Und aber dass es so eine Riesenszene gibt, also gar keine Ahnung, null. Und ja, so mit der Zeit hat man dann gemerkt, okay, es kamen halt immer mehr Leute dann über die Jahre und es wurden immer mehr. Das liegt wohl daran, dass klar, es sehr viele Surfer haben damals beim Film gearbeitet. Und die, die im Film gearbeitet haben, die haben einfach eine sehr, also die müssen am Tag viel arbeiten, also viele Stunden am Tag, aber die haben danach, nach diesen Drehs, also wenn der Film mal abgedreht ist, einfach unglaublich viel Zeit bis zum nächsten Film über Monate und die reisen einfach sehr viel. Und da sind viele Surfer dabei. Dann die SPOHO, also die Sporthochschule ist natürlich in Köln. Da sind auch viele, die surfen. Und ich glaube, der Deutsche Wellenreiterverband, der damals in Köln war, auch einen Teil dazu beigetragen, dass er in Köln die Surfszene einfach auch ein bisschen mitgezogen und gepusht hat. Ja, ich glaube, das dürften so die Gründe sein, warum die Surfszene hier so groß ist. Und damals habe ich auch gehört, es ist die größte Surfszene in Deutschland, ist in Köln. Ich dachte, das kann gar nicht sein. Die müssen nach Hamburg sein oder an die Küste. Oder klar, München natürlich. Dass die in Köln ist, fand ich auch
abgefahren. Ja, würdest du sagen, das trifft immer noch zu, dass die größte Szene in Köln ist oder meinst München oder sowas, hat das abgelöst mittlerweile?
Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil also auch Freunde, also ich bin ja kein Urkölner, wie man wahrscheinlich unschwer hört, aber meine Freunde aus Süddeutschland, die sagen schon, egal wo die hinfahren, es ist immer alles voll mit Kölnern. Also es scheint immer noch mehr Kölner zu geben als andere.
Ich glaube, rein wellenreitmäßig, das kann echt zutreffen, weil in München halt viele der Surfer sind halt reine Riversurfer. Da gibt es ja so viele Leute, die tatsächlich ja gar keinen Ozean surfen. Das ist immer so die Frage, zählt man die da mit rein in die Rechnung oder nicht? Das ist ja auch immer so.
Ja, zählt man die mit rein. Alle Surfer auf jeden Fall.
Finde ich gut.
Sehr einfach.
Finde ich gut.
Ja, du hast schon ein bisschen angerissen. Du bist nach Köln gekommen zum Studieren und hast dann da angefangen. Vielleicht, bevor wir zum Anfang des Shops kommen, auch noch mal kurz die Frage, wie war denn überhaupt dein Einstieg zum Surfen? Wie bist du erstmals darauf aufmerksam geworden?
So, ja, ich glaube, also ich komme eigentlich, klar, vom Skaten. Also ich habe in den 80er Jahren angefangen, Skateboard zu fahren, also Anfang der 80er Jahre. Dann über Skaten und über die Möglichkeiten in meiner Heimat dann ein bisschen übers Windsurfen. Und habe dann auch in einem Windsurfladen gearbeitet und hatte da schon Interesse, Wellenreiten zu gehen. Das war dann Ende der 80er und Anfang der 90er habe ich mir dann einfach von einem Bekannten ein Brett gekauft und dann sind wir zuerst ans Mittelmeer Windsurfen und dann einmal quer rüber entlang der Pyrenäen einfach in den Atlantik und waren dann da das erste Mal in Anglet Wellenreiten. Da gab es halt einfach auch noch so einen kleinen Campingplatz in Anglet, mitten im Wohngebiet, komplette Anarchie. Der eine hat Brot gebacken in seinem Auto und also alles komplettes Chaos. Du konntest mit dem Auto auf den Campingplatz gar nicht auffahren, weil jeder sein Zelt, egal wo, aufgestellt hat. Und ich fand einfach dieses ganze Sein, die ganze Stimmung, das hat mich komplett eingehüllt. Sofort und danach habe ich direkt Windsurfen eher an den Nagel gegangen und war dann nur noch Wellenreiten. Also es war, dürfte so 92 gewesen sein, 1,92 war das, ist schon lange her.
Und Material hast du dann damals wahrscheinlich vor Ort da auch eher noch gekauft. Ne? Es gab wahrscheinlich schon irgendwas in Deutschland, aber hattest du da schon irgendwie einen Shop hier, wo du sagst, da könnte man mal was beziehen? Oder war das auch so der Ursprung, dann einen eigenen Laden aufzumachen, dass es quasi nichts gab?
Nee, also da hatte ich noch gar keine Idee, einen Laden aufzumachen. Ich habe damals halt in einem Windsurfladen gearbeitet, hab den aber schon bekniet, dass wenn ich mal anfange, Wellenreiter zu bestellen, um die dann in seinem Laden anbieten zu können, weil ich einfach Bock hatte, auch dann schon damals Surfbretter zu verkaufen oder halt auch die Surfszene so ein bisschen in seinen Laden zu holen, weil die Szene damals in den 90er, Anfang der 90er ja eher noch verschwindend gering war, also die Wellenreitszene. Und ja, habe das dann daraus so gemacht. Wir hatten ein bisschen Wachs da, ein, zwei Leashes und zwei Big Bretter parallel zu dem ganzen Windsurf-Material, was er hatte. Und dann kam auch so der Erste, der dann ein bisschen Wachs gekauft hat, oder auch ein anderer, der mal ein Brett gekauft hat und so. Also ja, so ein bisschen angefangen. Und dann habe ich mir selbst ein Board von einem Kumpel, der bei uns oder in diesem Laden auch gearbeitet hat. Der war damals schon Wellenreiten und der hat sein Brett verkauft und dem habe ich es einfach abgekauft. Das war auch ein Malibu, also ein Glücksfall. Normalerweise wäre auch bei mir das klassische Shortboard auf jeden Fall das allererste gewesen. Aber bei mir war es ihr, also mir war es damals auch egal, ich wollte einfach nur ein Wellenreiter. Das hätte auch ein Zehnfüßer sein können, aber es hätte auch ein Fünf-Nuller sein können. Hauptsache Wellenreiter, ein Brett, weil du hast es ja auch nirgends bekommen. Also es gab es einfach so nicht und gebraucht sowieso nicht. Und deswegen habe ich es einfach nur aufgesogen und habe es benutzt. Und es hat zum Glück mit dem auch funktioniert, weil es die entsprechende Länge
Das ist echt ein
hatte.
guter Zufall dann, ja, dass jemand, der eins gebraucht verkauft, dann ausgerechnet auch mal jemand war, der vernünftig mal eines gekauft hat.
Und ich habe das Brett auch noch. Das hängt bei mir im Laden. Ich habe das noch. Ich habe es dann auch weiter verschenkt an einen Freund in der Heimat, der das dann auch mal benutzt hat, aber der da auch beim Wellenreiten nicht hängen geblieben ist. Und der hat mir das dann wieder zurückgeschenkt. Und jetzt hängt es im Laden unter der Decke bei den ganzen Rentnern.
Sehr cool, ja. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen aus der Entstehung des Shops. Du hattest ja schon mal ein Interview bei den Ex-Kollegen vom A-Frame-Podcast damals. Da kamen schon ein paar Stories raus, aber ich glaube, das kann ruhig nochmal aufgefrischt werden. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Geschichte, was dein Shop so irgendwo von der Entstehung bis heute hinter sich hat.
Ach so, ja. Es ist klar, ist eine gute Geschichte. Es ist, meine Kumpels in der Heimat, also wir waren auf einem Straßenfest in meiner Heimatstadt und kamen nachts halt betrunken nach Hause und haben halt rum. Ich habe erzählt, wie es in Köln ist. Da habe ich ja noch hier studiert, war ganz neu und dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt verschiedene Jobs als Möbelpacker oder alles Mögliche. Und sie meinten doch, ey, da macht doch einen Surfshop auf. Na, ich sage, ja, nee, doch, mach einen Surfshop. Das hast du doch früher ja auch gemacht, bei dem jungen Mann in Mannheim gearbeitet. Kannst du, mach da einfach einen Surfshop auf, sau gut. Und bevor ich noch Nein sagen konnte, ist einer schon aufgestanden an Rechnern, hat mit Photoshop schnell drück, 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 zack, zack, zack. Hatte der schon hier ein Logo entworfen und er hat gesagt, okay, wie nennen wir das Ganze? Und ich so, Hardcore-Surfboards, der andere, nee, das ist nicht gut, das sind Rock'n'Roll-Surfboards, nee, auch nicht. Mach Fritboards, du weißt, dein Spitzname ist Frit, mach Fritboards. Ich so, ja, nee, Fritboards, das klingt ja auch komisch. Doch, Fritboards mache ich jetzt. Und hat's einfach gemacht. Und dann ist das Logo entstanden, einfach, und dann hieß das ganze Ding, ich so, ja, egal. Ist das ganze Ding ein Fritboard? War eher so eine Idee aus dem Alkohol.
Das ist aber auch mal geil, dass quasi, dann sind wir, haben wir ja quasi das deinen Kumpels zu verdanken, dass es den coolen Laden heute gibt.
Ach so, ja, auf jeden Fall. Eigentlich so, dass also die haben das Ganze angetreten und dann halt parallel mit den Jahren halt die ganzen Leute, die das immer mitgetragen, mitgepusht haben und so.
Ja,
Ja.
das die. Krass eigentlich wirklich, dass die dann aber auch wirklich geglaubt haben, dass das klappen könnte, weil muss ja dann schon auch so ein bisschen irgendwie gewesen sein, dass du dann tatsächlich auch vielleicht ein bisschen irgendwie davon leben kannst, ne?
Also ja, ich glaube, das war da noch nicht in deren und in meinem Kopf sowieso nicht, also nicht drin. Ich glaube, das war einfach halt, war, ich glaube, von meinen Jungs auch einfach nur eine Idee, das zu machen. Das wahrscheinlich auch nur für eine gewisse Zeit oder so, dass daraus mal das entsteht, was jetzt auch da ist. Hätten die sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen und so.
Gut, ja. Also danke gehen raus an die Kumpels und ein Stück weit auch an den Alkohol damals.
Genau. Ja, genau. An alle Mitarbeiter, an alle Jungs, die hier arbeiten, meine Kumpels, die mich hierher gezwungen haben damals zu dem Job.
Ja. Ja, feine Sache, feine Sache. Und das Logo hat sich aber seitdem verändert oder ist es tatsächlich auch gleich geblieben?
Es hat sich verändert, aber noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, ich habe das wirklich 20 Jahre durchgehämmert. Und dann irgendwann der Druck immer größer wurde, weil alle sagten, das ist schon oldschool. Und ich sagte, nee, doch. Und dann haben wir mal angefangen, was anderes zu machen.
Ist auf jeden Fall ja auch echt ein cooler Name für den Laden jetzt so, ne? Wenn wir uns damals vielleicht irgendwie noch, wenn man so im jugendlichen Leichtsinn und Wahnsinn Hardcore oder Rock'n'Roll Surfboards nehmen wollte, das wäre jetzt heute ein ziemlich dummer Name, ne? Und Fritboards ist einfach, fein.
Ja, das ist schon personalisiert vielleicht. Mein Kumpel ist ja auch so gewollt. Es passt. Ist gut. Ja.
Schön, ja.
Einfach mit einem Notizblock losgelegt und so, was heute ja eigentlich fast nicht mehr möglich ist, mit so einem kleinen Quittungsblock. Also das heißt, klar, ich hatte früher keine Kohle, ich war ganz normal Student, ich hatte kein Geld, um irgendwie groß eine Investition zu tätigen und habe einfach angefangen, durch die Kontakte, die ich durch den Windsurf-Shop hatte, in dem ich gearbeitet hatte, habe ich einfach die Importeure angerufen, habe sie gefragt, falls ich mal einen Wellenreiter kaufen sollte, ob sie mir den dann zum Einkaufspreis geben, weil ich würde versuchen, die Bretter einfach bei eBay zu verkaufen. Und die haben gesagt, ja, Fred, pass auf, kein Problem, wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid, dann schicken wir dir das oder hol das ab, weil damals gab es noch einen Importeur, der Wellenreiter importiert hat in Köln. Und dann war es auch so, dann habe ich bei eBay einfach mal so eine Anzeige geschaltet, Brett so und so. Und dann hat doch irgendwann einer das bestellt. Dann bin ich zu dem Importeur gefahren, habe es abgeholt und habe das dann dem Kunde, wenn der das bei mir auch noch abholen wollte, überreicht. Und der kam dann in den dritten Stock, ne, 30 Quadratmeter Studentenbude und hat es da abgeholt. Und dann wurde das aber immer mehr mit der Zeit, immer mehr Leute, die ihre Bretter selbst abholen wollten. Dann dachte ich, okay, das wird so langsam unseriös über Ramones-Plakate und irgendwie verschiedene Getränke, leere Gläser, also Studentenbude halt einfach. Und dann dachte ich, ich brauche irgendeine Garage. Und war dann zufällig im Auto unterwegs und dann war da so ein kleines Kiosk, die Rollläden runter und ich habe angehalten und habe die Frau, die davor stand, gefragt, ob sie weiß, ob dieses Kiosk zu vermieten ist. Und die hat gesagt, ja, Junge, komm mit, das gehört zu meiner Wohnung, ich zeige es dir gleich mal. Ich so, halt, stopp, ich habe kein Geld. Ne? Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und diese Dame hat mir das für einen Klick und einen Knopf einfach weitergegeben. Und dann hatte ich auf einmal halt einen kleinen Laden von, ich glaube, 30 Quadratmeter oder so, ohne Heizung, im Winter sehr kalt auf jeden Fall. Und dann habe ich da einfach mal ein Brett reingestellt und zwei und dann war offen, wann der Laden offen war und zwar zu, wann der Laden einfach zu war. Also wenn ich Zeit hatte, war er auf und war ich in der Uni oder im Urlaub, war er halt einfach zu. Und da stand zwei.
Klassisch Surfshop, bitte? Also. Nur ja, auch, wenn ich gerade da bin.
Und dann war der Laden auf einmal da und dann haben wir da gute Partys gefeiert und es war halt ganz nett im Sommer. Der hatte so einen kleinen Rollladen. Man saß im Sommer vom Laden, haben Bier getrunken und ab und zu kam einer vorbei, der auch dann auf einmal Leash gekauft hat oder ein Boardback bestellt hat. Ich hatte ja auch keine Neoprenanzüge. In dem Laden standen zwei Surfbretter, ein kleines IKEA-Regal, da lagen vier Leashes drin, ein bisschen Wachs und zwei Wachskämme und das war's. Mehr war das nicht. Und aus denen, ja, wie vorhin erwähnt, aus diesen 2 wurden dann 4, aus den 4 wurden 8 und es wurde halt dann immer mehr und immer größer mit der Zeit. Und ja, dann kam ja, der nächste Laden einfach, das waren dann ein paar Quadratmeter mehr. Und dann kam die Entscheidung irgendwann zu sagen, okay, mache ich jetzt mein Studium fertig oder konzentriere ich mich auf den Surfshop? Und dann dachte ich, nee, komm, ich mache lieber einen Surfshop. Ich glaube, das ist der bessere
Job. Und Studium nie abgeschlossen bis heute?
Nee. Also ich bin eigentlich Werkzeugmacher, also Werkzeugmechaniker. Ich habe eine handwerkliche Ausbildung hinter mir. Habe klar Zivildienst gemacht aber so und meine Fachhochschulreife nachgeholt. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht und halt gejobbt und ja, aber so richtig gearbeitet, also angestellt war dann als Werkzeugmacher, habe ich Schicht gearbeitet. Also ich kenne auch die Seite des Arbeitens. Ja, und ist der Surfshop natürlich definitiv besser.
Ja. Angenehmerer Teil, wenn es denn auch funktioniert, dann.
Angenehmeres Umfeld, ja, ja. Es ist halt mehr Arbeit, als von der Stundenzahl her und so ist es halt einfach auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit. Und als Selbstständiger ist es auch natürlich, ist man 24 Stunden mit dem, was man macht, da beschäftigt. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt die Frage, was man macht, ja, über was man nachdenkt und so. Und das, es gibt sehr, sehr viele Vorteile für mich halt, sowas hier zu machen.
Ja, das kennen wir gut, Fabi, ne? Mit verschiedenen Sachen, die wir also zusammen oder unabhängig machen, das ist einfach irgendwie so, ne? Man ist ganz anders am Arbeiten, wenn man das irgendwie aus Eigenantrieb macht, ne? Und ja, wohl dem, der es, der schafft, das umzusetzen auf jeden Fall.
Das ist die Kunst.
Auch damals ganz alte Sachen halt. Ich meine, ich habe das schon mal erzählt. Also ne, solche Sachen wie unser EC-Fahrrad, das ist ja halt eigentlich so ein Klassiker mittlerweile. Das ist so in dem Laden, ja. Also ich hatte halt einfach keine Kohle für ein EC-Cash-Gerät. Und dann haben wir natürlich die ersten, wollten dann irgendwann auch mit der EC-Karte zahlen und das ging halt nicht, weil ich hatte sowas nicht. Das war mir einfach zu teuer. Und dann haben wir einfach ein Fahrrad abdegradiert und haben da EC-Aufkleber aufgeklebt. Und wenn der Kunde mit der EC-Karte zahlen wollte, dann ist er mit dem Fahrrad zum EC-Automat geradelt und hat dann die Kohle geholt. So war das bei EC-Fahrrad. Ja, und so diese Improvisation, aus dieser Improvisation heraus ist praktisch alles entstanden. Also das Interieur habe ich mir auf dem Sperrmüll zusammengesucht. Davon haben wir heute auch noch, also ein Sofa, was auf dem Sperrmüll stand, das haben wir heute noch praktisch jetzt wieder im Büro stehen. Also es wird alles benutzt, bis es einfach nicht mehr geht.
Ja, cool, so muss es sein. Das ist perfekt, würde ich sagen.
Ja,
genau. Wie lange ging das denn so, dass du das tatsächlich über eBay reingesetzt hast und dann Leute auch zu dir nach Hause kamen? Über welche Zeitspanne reden wir da?
Ja, also ich glaube so, das eBay-Ding, also bevor die Website oder der Laden kam, also ich glaube 1,5 Jahre vielleicht, war nicht wirklich lange. Also wenn man so zurückblickt, ist das nicht lange, vielleicht ein Jahr, 1,5. Dann kam das mit dem Laden und dann kam, mein Kumpel hat damals eine Ausbildung gemacht zum Webdesigner. Das war ja was ganz Neues und so. Und er hat mir die erste Website programmiert. Und ja, aber trotzdem war so ein Hauptding war einfach die eBay-Plattform. Da gab es aber die Rubrik Wellenreiten noch gar nicht. Das waren das sonstige Wassersportarten. Und ich war auch der Einzige, der Wellenreiter bei eBay hatte. Ja, das ist schon lange her, aber es war nicht lange. Und danach kam halt der erste kleine Laden.
Ja. Und in wievielten Ladenlokal bist du dann jetzt? Also
im dritten.
Das war da quasi nach dem etwas größeren, dann ist das finale Domizil.
Genau. Und das Gute ist halt, es sind immer nur, also der erste Laden ist hier 150 Meter die Straße runter oder 100 Meter vielleicht. Der zweite Laden ist genau nebenan und der dritte Laden, dem ich jetzt bin, halt hier. Also ich war schon immer in Ehrenfeld, bin damals auch nach Ehrenfeld, weil die Mieten einfach unglaublich günstig waren, weil die alles noch so ein bisschen eher, ja, also ich fand es natürlich sehr geil halt, Bangkok-orientiert, alles eher ein bisschen dreckiger und aber super schön, die Leute alles super nett, Multikulti, alle haben zusammengelebt, es hat alles funktioniert, also so wie es heute ja auch noch ist. Und das hat einfach, sind hier noch nicht so viel Menschen hergezogen, die viel Geld haben.
Naja, ich habe ja auch mal ein Vierteljahr, habe ich mal bei dir ganz um die Ecke direkt an der Haltestelle Venloer Straße Gürtel mit meinem Bruder zusammen mal gehaust, muss man wohl sagen. Und ich muss auch sagen, das war ja auch Mitte 2000er und das war auf jeden Fall geil da noch. Das war wirklich sehr alternativ alles. Ne? Die besten Locations für Punkrock und alles Mögliche waren eigentlich alle in Ehrenfeld. Und mittlerweile ist es ja dann auch irgendwo ein schickerer Stadtteil auch ein Stück weit schon geworden. Also von daher bestimmt auch ein guter Standort jetzt für so ein Surfbrett, für so einen Surfshop.
Ja, ja. Ja, hausen ist, glaube ich, in Ehrenfeld vorbei. Das geht leider nicht mehr. Man kann nicht mehr hausen. Klar, es entstehen unglaublich viele Wohnungen. Die Mieten sind einfach nach oben, unglaublich gestiegen. Und das ist klar natürlich auch ein Teil, was mir dann manchmal auch so ein bisschen Laufkundschaft natürlich beschert. Also klar, hier wohnen dann Menschen, die mit Surfen so nichts zu tun haben, die sich dann trotzdem mal ein Pullover oder ein T-Shirt kaufen. Also gibt es Vor- und Nachteile von der Entwicklung hier in den Städten oder in Ehrenfeld.
Das wäre eh so eine Frage gewesen, ob man als Surf-Hardware-Store mehr oder weniger überhaupt Laufkundschaft hat. Oder ist da eher so der eigentlich die meisten Leute, die gezielt dann wirklich kommen?
Ja, die meisten Leute kommen gezielt. Also Laufkundschaft haben wir natürlich eher weniger, also eher wenig. 80%, 75-80% kommen einfach gezielt. Und klar Kölner, aber dann halt auch von wirklich überall her. Also fast aus der ganzen Republik. Natürlich kommen nicht jeden Tag 10 Leute aus Berlin oder so, ne? Aber du merkst schon, dass viele Leute wirklich eine lange Reise auf sich nehmen, um dann ihr Brett was kaufen, anfassen zu können, anschauen zu können, auch nochmal drüber reden zu können. Und und auch viele Kölner, die auch zu mir noch in den Laden kommen und auch, wie ihr auch gesagt habt, einfach mal ein Packen Bugs kaufen oder so, ne? Finde ich schon abgefahren, weil die ja auch, wir sind auch eine halbe Stunde unterwegs, sind ja dem auch selbst im Stadtteil, die kommen, um einfach für 4 Euro, 3,50 Euro so ein Päckchen Bugs zu kaufen. Das ist schon cool auf jeden Fall. Oder klar auch sich überlegen, ob sie vielleicht die Cappy bei mir im Surfshop kaufen oder sich die online bestellen. Die kommen dann trotzdem mal in den Laden, weil die Surfbretter da sind, weil wir da sind, weil es vielleicht ein Kaffee noch gibt oder ein Bier oder was auch immer halt. Und man halt noch schwätzen kann. Es ist halt ja ein kleiner Treffpunkt. Das war es schon immer. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil von dem Surfshop, dass das so wirklich ein Treffpunkt ist für Leute, die surfen. Und sich hier auch immer Menschen treffen. Der eine kommt aus Gladbach und hat einen Kumpel in, was weiß ich, in Düsseldorf oder in Hannover. Und auf einmal treffen die sich beide halt bei mir im Shop. Das ist schon abgefahren.
Das ist schön.
Und so, was machst du hier?
Ja, das ist schön, dass du es sagst. Das wäre auch so meine Frage noch gewesen. Das war ja auch eine These von mir, dass so Surfshops ja einfach auch wichtige Treffpunkte und Szenepunkte für die Surfszene sind. Ne? Und das eigentlich sehr schade ist, wenn sowas dann irgendwo wegfällt, weil wo trifft man denn sonst welche dann noch, ne? Wenn man nicht gerade am Meer wohnt und am Spot ist irgendwo. Ne?
Ja, das ist wirklich schade, wenn sowas wegfallen würde, weil es ja doch noch so ein analoges Ding ist in dieser digitalen Welt, was halt in dieser kleinen Szene halt echt noch funktioniert. Und das merkt man auch, wenn Leute aus wo auch immer, Costa Rica, Peru, Australien, Hawaiianer, irgendwie nach Köln kommen, also weil sie eine Frau in Köln kennengelernt haben oder umgekehrt eine Frau, weil sie einen Mann in Köln kennengelernt hat und die besuchen sich oder sind zusammengekommen oder wie auch immer. Und dann wohnt auf jeden Fall ein Surfer, der eigentlich aus Peru ist, in Köln. Und dann ist der 2, 3, 4 Tage hier und am 5. Tag spätestens macht er sich auf die Suche nach einem Surfshop, wenn es ein Surfer ist und so. Und Das ist schon geil, wenn du auf einmal jemanden vor dir stehen hast, der einfach halt in Köln gestrandet ist, weil er jemanden kennengelernt hat, warum auch immer, und dann, weil er Surfer ist, einfach Gleichgesinnte sucht und dann den Surfshop aufsucht. Das ist schon geil.
Und sich dann bestimmt auch irre freut, was da an Material steht bei dir.
Also ja, klar, irgendwann. Also bestimmt. Aber darauf ist, glaube ich, gar nicht so dann der Fokus, sondern es ist einfach so, ey, klar, komm mit, oder wir gehen an den See zusammen paddeln oder wir trinken abends Bier oder wenn du Lust hast, freitagsabends sind wir hier ein bisschen länger, komm vorbei, wenn du willst, ne? Und dann kann man denen so vielleicht manchmal so ein bisschen helfen, in so eine Community, in so einem Freundeskreis, also auch andere Gleichgesinnte zu finden, dass sie sich dann privat auch nochmal miteinander connecten. Das so wie die ersten, meine ersten Trips auch nach Costa Rica, ne? Also völlig planlos im Lonely Planet mit dem Buch nach Costa Rica geflogen und dann keine Ahnung, wo wir da hin sollen mit dem Surfbrett und dann einfach Leute kennengelernt, Ticos, die gesagt haben, okay, ihr müsst da und dorthin, kommt mit, wir nehmen euch mit, ne? Also Community halt.
Ja, ich sag auch mal irgendwie so, dass der Surfshop ist so der Skatepark der Surfer. Als Skater ist die erste Anlaufstelle der Skatepark und als Surfer muss man wohl oder übel in den Surfshop, weil im Wasser lernt man niemanden kennen so wirklich. Das ist auf jeden Fall schwieriger. Und ich find's auf jeden Fall toll, dass das irgendwie so noch funktioniert und dass es wirklich noch angenommen wird.
Ja, das also funktioniert. Wird angenommen, es ist einfach so auch in den Surf-Dudes drin einfach, dass wenn alle Stricke reißen und du triffst jemanden, der auch surft, dann hilft dir der. Das ist irgendwie schon fast familiär. Ja, das
ist dann schon echt einfach auch eine familiäre Szene ein Stück weit, ne? Was so, ja, auch wenn es viel Hate, Lokalism und was weiß ich, was in dem Sport gibt, ist es trotzdem eigentlich gerade bei uns in der Landlock-Szene, denke ich mal, schon sehr familiär und wohlwollend. Ne?
Ja, also klar entwickelt sich natürlich die Szene, die ist natürlich unglaublich groß geworden in den letzten 20, 25 Jahren. Und klar, war irgendjemand, der Deutsch spricht in Frankreich mit dem Surfbrett, was absolut abgefahren ist, weil du eigentlich nie jemanden getroffen hast, der auch Deutsch gesprochen hat am Atlantik. Das war halt, ja, abgefahren. Wenn du jemanden getroffen hast, dann konntest du auch davon ausgehen, der hört wahrscheinlich die gleiche Musik wie du und der hat wahrscheinlich die gleiche Einstellung wie du. Der muss dir auf vielen Ebenen relativ gleich sein, weil er halt auch mit seinem Wellenreiter in Frankreich da steht und versucht halt, da die Wellen runterzurutschen. Das hat sich natürlich alles verändert. Also gar nicht unbedingt negativ, es sind halt unglaublich viele Charaktere und ganz viele Ideologien, warum man Wellenreiten geht, was man unter Wellenreiten versteht, wie man Wellenreiten sieht. Da gibt es ganz viele Meinungen und ganz viele individuelle Herangehensweisen. Und das soll logischerweise auch jeder so machen, wie es zu ihm passt. Da gibt es ja niemanden, der sagt, ein Surfer, der muss, der ist das, das, das und das. Das gibt es nicht. Und deswegen ist es ja auch ganz geil, halt zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen sind und aber die gleiche Sportart ausüben, wo die Sportart ja eigentlich aus so einem kleinen, ich glaube, das führt auch zu weit. Also aus so einer kleinen Blase halt herkommt.
Ne? Ja, ne? Also, aber es ist cool, du nimmst da schon wieder was vorweg, was ich auch irgendwie noch dich fragen wollte, halt, wie du die Surf-Szene heute siehst, ne? Weil irgendwo Surfen ist auch in Deutschland mittlerweile echt ein Sport geworden. Und ich würde auch sagen, als ich 2000 mit Surfen angefangen habe, war das eigentlich auch eher es war eine Idee, um ein bisschen auszubrechen, und dann war es für mich eine Lebenseinstellung. Und wie du sagst, man hat Leute, wenn man da Leute getroffen hat, die das gleiche Hobby hatten, dann konnte man sich eigentlich sicher sein, dass die eher, ja, sagen wir mal, sehr links eingestellt waren, irgendwie geile Musik gehört haben und gerne gereist sind und sehr weltoffen waren. Und heute ist es einfach echt ein Sport, der, ja, ne, es ist super divers jetzt, wie Leute den ausüben und wie sie das ganze Hobby für sich überhaupt claimen, ne? Und da, ja. Genau. Ja. Ja, das ist doch schon ein spannender Punkt irgendwo, ne, dass die deutschsprachige Surfszene einfach so gewachsen ist, sei es jetzt in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz. Überall gibt es mittlerweile SurferInnen, die man irgendwo auf Reisen trifft. Und ganz ehrlich, es ist doch eigentlich auch super cool, dass es alles diverser geworden ist und es nicht mehr alles nur noch Hippie-Punks wie früher waren, sondern dass man da ganz unterschiedliche Menschen trifft. Ein Stück weit war das sicherlich immer so, aber mittlerweile ist es auch wirklich ein kleiner Querschnitt der Gesellschaft. Ja, und das ist ja irgendwo auch ein gutes Stück weit der Ansatz, unter dem dieser Podcast überhaupt entstanden ist, nämlich Vernetzung der Surfszene. Das war von Anfang an mein größtes Anliegen, als ich hier vor über 5 Jahren unter dem Titel Inlandsurfer angefangen habe. Und daraus entstanden ist mittlerweile hier eine kleine, aber feine Community, auf die ich dich heute auch noch einmal aufmerksam machen möchte. Aktuell sind wir noch eine WhatsApp-Gruppe mit über 50 Personen, quer durch Deutschland, aber mittlerweile auch aus Österreich und der Schweiz besetzt. Bei uns herrscht soweit reger Austausch. Es finden erste Treffen von Leuten statt, die sich irgendwo an einer stehenden Welle in Deutschland oder aber auch irgendwo am Surfspot am Ozean treffen. Und als Zusatz gibt's von uns hier im Podcast da immer so ein paar Goodies obendrauf. Unter anderem hast du die Möglichkeit, regelmäßig Fragen für uns reinzugeben hier. Bin mir gar nicht sicher, ob ich bei Fritt dran gedacht hatte, aber unser nächster Gast wird aus dem SUP-Kosmos kommen und die Community-Gruppe hat die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen, die wir weiterleiten. Dann gibt es auch immer wieder mal Gewinnspiele, wie auch zum Beispiel heute. Du brauchst eigentlich nichts anderes zu tun, als dich bei uns anzumelden. Sprich, wir brauchen leider bis auf Weiteres deine Handynummer für WhatsApp. Soll sich dann bei Zeiten auch ändern. Aber sobald du in der Gruppe bist, bist du im Lostopf. Und vielen Dank an Fritt hier an dieser Stelle. Er hat uns nämlich 2 25-Euro Gutscheine für Frittboards zur Verfügung gestellt, die wir verlosen dürfen. Nutz also die Woche. Am kommenden Wochenende findet die Verlosung statt. Wo ich das hier gerade einspreche, mache ich jetzt die Verlosung für das aktuelle Buch von Andy Brent. Gleich im Anschluss. Ja, und ab Herbst ist eigentlich so Next Level geplant bei uns. Da soll das Ganze auf eine eigene Plattform gestellt werden. Ich bin da guter Dinge, dass wir das so hinkriegen. Und es wird dann spätestens in der nächsten kleinen Jubiläumsfolge 250 einiges an Infos geben, was denn so geplant ist hier mit dem Podcast und mit der Community. Ich für meinen Fall habe auf jeden Fall große Visionen. Bis dahin aber ganz kurzfristig erstmal. Wir planen nämlich unsere ersten beiden Events. 2 aufeinander aufbauende Landlocked Surfcamps. Beziehungsweise eigentlich nur ein Landlocked Surfcamp und ein richtiges. Wir möchten starten vom 10. bis 12. Juli. Da findet nämlich unser Landlocked Surfcamp am Steinhuder Meer im Raum Hannover statt. Mein Community-Mitglied und quasi Stadtnachbar Sebastian hat da super, einen super coolen Campingplatz mit dem feinen Namen Surfer's Paradise gefunden. Kannst dir vorstellen, dass es da hauptsächlich um Windsurfen, Kitesurfen und ähnliches geht. Aber tatsächlich ist es eine super coole Atmosphäre und wie sich rausstellte, haben die sogar schon für WellenreiterInnen Camps organisiert, wo dann Paddeltraining und Fitnesstraining und ähnliches angeboten wurde. Wir sind also eigentlich die einzigen Freaks, die sowas planen. Ja, und da ist so einiges an lustigen kleinen Aktivitäten von uns geplant. Wir möchten einen Paddle-Workout auf dem Steinhuder See veranstalten. Dafür haben wir einen zertifizierten Surflehrer, der eigentlich nur teilnimmt am Camp, aber gesagt hat, Grüße an Marcel gehen raus, ja, wenn ich schon da bin, so ein Paddle-Workout mit ein bisschen Paddeltechnik, Auffrischung und Ähnlichem kann ich auf jeden Fall anbieten. Dann haben wir den lieben Josh, unseren Podcast-Gast, der schon öfter hier war. Der wird ein Angebot aus seinem Balanceboard-Kosmos mitbringen. Er baut ja selber Balanceboards unter dem Namen Wattwurm Boards hoch oben im Norden in Jever. Ist aber auch mittlerweile systemischer Coach, insbesondere für das ADHS-Spektrum, und hat sich da einen Coaching-Ansatz überlegt, den er uns ein bisschen darlegen wird und uns bestimmt eine Menge interessanten Input mitgeben wird. Von der Campsite aus selber wird Surf-Yoga angeboten, wo wir uns anmelden können. Die Yoga-Lehrerin macht das Ganze tatsächlich auf Surfen aufgebaut, wenn wir möchten, sogar das Ganze auf Surfboards. Also auf jeden Fall auch ein fundiertes Training für Boardposition, Boardbalance und alles Mögliche. Man kann dort vor Ort auch alles Mögliche an Material einfach ausleihen, natürlich. Vielleicht gerade in der nächsten Folge, wo es um SUP gehen wird, vielleicht kriegt da der ein oder andere ja hier richtig Bock, das auch mal näher auszuprobieren. Der Ralf von Surfers Paradise verleiht da jegliches Surf-Equipment. Vielleicht auch eine coole Option. Darüber hinaus könnten wir überlegen, einfach noch ein bisschen Surf-Fitness mit zu integrieren, denn das Ganze soll ja auch dann schon aufbauend für unser zweites Surfcamp auf Sylt sein. Dazu gleich nochmal mehr. Dieses ganze Event soll ein Family-Event sein. Das heißt, jeder ist natürlich willkommen, aber auch wer gerne Frau und Kind bzw. Partner und Kind mitbringen. Sebastian plant da dann auch gleich ein bisschen coole Surf-Aktivitäten für die Kinder. Das hörte sich sehr cool an, was er da an Ideen hat, so in Richtung Bungee-Surf gegen das Ganze und ähnliche Ideen. Da freue ich mich schon mega darauf, daran teilzunehmen. Überhaupt ist für Kinder da ein super guter Ground. Es gibt einen großen Spielplatz. Auf der Campsite selber gibt es eine Bobbycar-Rennstrecke für die Kleinen und alles Mögliche. Stargast haben wir auch zu Besuch. Der Gast von vorletzter Woche, Andy Brent, wird eine Lesung aus seinem Borderlines-Roman beziehungsweise auch aus seinem aktuellsten Buch halten. Ich selber werde so ein bisschen als Camp-Puppy fungieren, denke ich. Meine Family kommt natürlich auch mit und wird teilnehmen. Ich werde meine Outdoor-Cooking-Ausrüstung mitbringen und zumindest am Samstagabend, denke ich, für ein gemeinsames Essen sorgen. Den Abschluss soll dann noch eine gemeinsame Riversurf-Session bei der Leinewelle bilden. Jeder von euch da draußen ist eingeladen, einen Programmpunkt mitzubringen und anzubieten. Vielleicht bist du Trainerin, Coach oder was auch immer für irgendeinen Bereich oder brennst einfach für, dann könnte man das auch gerne da integrieren. Generell gilt für jede Teilnehmerin, alles kann, nichts muss. Einfach nur da abhängen und den super coolen Vibe am Steinhuder Meer genießen. Ich kann schon mal spoilern, es ist in einem wunderschönen Kiefernwald. Man hat echt so ein bisschen Südfrankreich-Feeling. Gerade weil es auch wirklich nur 2-3 Minuten zum Wasser ist. Ja, lasst uns da gegenseitig kennenlernen und eine gute Zeit verbringen. Motto, alles kann, nichts muss. Wichtig in dem Zusammenhang, wir bräuchten eine Rückmeldung von dir bis zum 21.06. Und jeder müsste sich auf der Campzeit einfach separat einbuchen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das einfachste ist wohl, sich in unser Camp mit einzureihen, also am besten mit Campervan. Ich allerdings habe keinen, ich werde ein großes Zelt mitbringen. Kann sogar ein zweites großes Familienzelt ausleihen bei Bedarf, wenn da jemand möchte. Man kann aber auch Unterbringung dort mieten, im Bungalow oder ähnliches. Da ist sehr vieles möglich. Und wie gesagt, das Ganze soll zulaufen auf das zweite Event im Herbst auf Sylt. Da möchten wir nämlich dann auch eine Campsite irgendwo so ein Stück weit reservieren und vom 16. bis 18. Oktober zusammen surfen gehen. Das Surfmuseum wird auf Sylt noch aufgebaut sein und dafür werden die Planungen dann auch irgendwann bei Zeiten im Sommer ins Finale gehen. Mehr Infos dazu also auch später. Ich freue mich mega, dich da kennenzulernen. Fabi wird leider keine Zeit haben, der wird zu dem Zeitpunkt das Mittelmeer auf Korsika surfen, sofern er den Swell hat. Komm zur Planung auf jeden Fall auch in unsere Gruppe. Und sobald du das tust, bist du, wie gesagt, auch im Topf für das aktuelle Gewinnspiel für Fritboards, Gutscheine, aber auch für zukünftige. Ja, und an der Stelle vielleicht dann auch noch schnell der obligatorische Dank an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild. Extra für Fritboards gezeichnet hat der liebe Markus wieder. Markus ist verantwortlich für das ganze Design hier im Podcast. Dafür danke ich natürlich jede Woche immer wieder gerne. Schaut doch mal bei freaksoffashion.com oder auch seinem Instagram-Account vorbei. Da gibt's immer einiges zu entdecken und auch coole Sachen zu kaufen auf jeden Fall. Zu guter Letzt vielleicht noch der Aufruf wieder einmal. Hey, vielleicht bist du ja auch gerade neu auf uns gestoßen, weil dich der Frit interessiert hast. Abonnier uns doch gerne, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns mega über jegliches Feedback, ganz besonders natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts. Danke fürs lange Zuhören hier. Ich hoffe, du warst auch gut unterhalten von unserem Community-Mitglied Michi und seinem Projekt The Surf Check. Schau mal in den Shownotes, da findest du alle Songs von ihm auf Spotify, Tidal oder anderen Streaming-Diensten. Und in dem Sinne, weiter geht's mit Frit.
Werbung Ende.
Wie sieht dein Surfen heute aus? Kommst du nur regelmäßig ans Meer oder stickst du in Arbeit im Shop?
Ja, ich meine, dass ich wirklich jedes zweite Wochenende nach Holland fahre, die Zeiten sind leider vorbei. Klar, ich versuche jeden Sommer 3-4 Wochen am Stück oder wir, weil ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr alleine. Also wir versuchen dann wirklich im Sommer 4 Wochen am Stück halt Wellenreiten zu gehen und also zu allen Ferien. Sommerferien natürlich, dann die Herbstferien, Osterferien und dann die Feiertage noch mitzunehmen. Aber das wie bei den meisten normalen Arbeitnehmern auch. Also ich glaube, ich komme da auch halt nicht auf meinen 1,5 Monate Surf im Jahr. Mehr ist dann nicht mehr.
Ist der
Das ist ja, das war auch okay.
Ist der Shop trotzdem für dich auch so ein bisschen weiterhin Kompensation, das Hobby irgendwie auch auszuleben? Denke schon, mit einer Surfboard-Sammlung.
Ja, also mein Hobby ist ja praktisch nicht Surfbretter verkaufen, obwohl das ja schon, also es ist einfach ein sehr, sehr guter Job und ein sehr netter und ein sehr erfüllender Job. Aber klar, Wellenreiten an sich ist einfach natürlich was anderes. Das ist was anderes wie Surfbretten verkaufen. Aber ich merke es ja auch, bei vielen oder in manchen Gesprächen, wenn es jetzt um eine Einsteigerberatung geht, zum Beispiel, ich meine, ist eine Einsteigerberatung mal seit 25 Jahren. Und da ertappt man sich natürlich, dass man diverse Sätze, also kennt, dass das immer die gleichen sind. Also dass diverse Sätze, die aufeinander folgen, halt, dass man die so abspult. Aber ich spule die nicht ab. Ich mache es jedes Mal wieder gern, weil man denkt halt, der baut einfach das richtige Brett. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass obwohl du ja so stupide Arbeit in dem Job hast, macht es trotzdem immer noch unglaublich viel Spaß. Das, weil es halt um ein spezielles Thema geht. Und das ist das, was einfach die Fahne hochhält. Mhm. Ja. Also obwohl man dem Einsteiger halt sagt, okay, bei deiner Gewichtsklasse die und die Größe und die verschiedenen Materialien erklärt von Brettern, wie Bretter gebaut werden, warum das eine stabil ist und warum Flex gut ist. Und also diese ganzen Dinge, die jeder Einsteiger erklärt bekommt. Und so eine Beratung dauert dann auch eine halbe Stunde. Und das machst du halt ein paar Mal am Tag und das halt über Jahre und trotzdem macht es immer noch Spaß. Das ist gut. Also das heißt, es ist auf jeden Fall ein guter Job.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch das Schönste, wenn man irgendwie die Leidenschaft nie verliert. Ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen entdeckt. Ich gebe ja viel Skateboardkurse und das Anfängerkurs ist ja immer die gleiche Leier, die ja ultra langweilig ist. Aber ich ertappe mich auch immer wieder, wie ich ein absolutes Grinsen ins Gesicht bekomme, wenn ich die gleiche Leier runterleihe. Und irgendwie habe ich mich gerade in deinem Satz so total in dem Gedanken verloren, ja, dass man da irgendwie, ich glaube, wenn man halt dafür brennt, dann bringt man das auch dementsprechend rüber. Man merkt das jetzt auch bei dir direkt, wie du da die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht hast und das irgendwie ziemlich geil findest, immer noch nach den langen, vielen Jahren.
Ja, also auf jeden Fall. Ich mag das, einfach im Laden zu stehen. Ich mag deswegen alles außenrum, das ist für mich sehr schwierig. Also digitale Entwicklung, Facebook, Instagram, alles Mögliche da zu bedienen. Da gibt's also meine Jungs, die bei mir arbeiten oder meine Mitarbeiter, die sind ja teilweise, arbeitet ein Mitarbeiter auf mir, der ist schon fast 15 Jahre bei mir. Das ist ja nicht mal bei mir, sondern es ist ja praktisch uns, es ist ja wir, also der ist ja mitgewachsen mit dem ganzen Wahnsinn und so. Und Deswegen es ist ja auch nicht mehr nur mein Ding, sondern es ist ja das, was dieses ganze Fritboards-Ding hält, ist ja so eine Stütze aus allen, die bei mir arbeiten, weil die das alle einfach gern machen, alle einfach auch enthalten beitragen, dass es das ist, was es halt einfach noch ist.
Ja. Ja, schön. Da merkt man wirklich die Passion, die dahinter steckt, die dann irgendwie aus dem Hobby kommt, aber dann halt auch ja, so weiterführend dann auch funktioniert. Das ist schön auf jeden Fall.
Ja, wir sind irre. Ich glaube, wir sind echt alle irre. Und so, ne? Einfach, wir wollen das halt so machen und das soll so sein und so muss es auch weitergehen.
Da wird mich in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch interessieren, wie du es denn so weitergibst. Du bist ja auch Papa und ich glaube, eine Tochter hast du, oder? Ne? Und ich glaube, die ist auch im Laden mit und ich glaube, die hat mir auch einen Kaffee gemacht, als ich zum Frühlingsevent war, ich. Ja. ist sie da schon irgendwie ein bisschen mit drin in dem Ladenalltag?
Nee, im Laden eigentlich gar nicht so. Also ich habe bis vor, ich glaube, 12, 13 Jahren auch hier überm Laden mehr oder minder gewohnt. Und da war natürlich dieses Surfshop und privat ist sowieso ein Ding. Aber da war es halt auch noch mehr ein Ding, weil ich auch darüber gewohnt habe. Da haben auch bei mir manchmal sonntags dort geklingelt, die am nächsten Tag weggeflogen sind, die noch schnell irgendwas gebraucht haben. Und das war auch absolut in Ordnung. War ja auch wieder geil halt auf jeden Fall. Ne? Aber dann merkt man irgendwann, wenn halt da die Arbeit auch so, die jetzt nicht so viel Spaß macht, immer mehr wird, dass man so ein bisschen Abstand braucht. Und dann sind wir, also meine Freundin und ich, sind dann hier von dem Laden einfach ein bisschen weggezogen, dass ich dann auch mal so einen Heimweg, so einen Nachhauseweg habe, um mal so ein bisschen runterzufahren. Und jetzt ist es so eine Viertelstunde vom Laden weg. Und ja, meine Tochter ist in der Schule, die hat Schule bis um 1-2 Uhr und dann kommt die nach Hause und was essen. Also das ist wirklich mittlerweile relativ getrennt. Die ist schon noch gerne hier mit dabei und freut sich, wenn sie alles sieht und so, aber es ist eher seltener.
Aber im Surfen ist sie auch mit drin schon, im Hobby.
Ja, klar, die super Tochter, Mama, Papa surfen und da macht die auch mit. Und schnappt sich ihr Brettchenpaddel mit raus. Und ich glaube, es gibt also einfach einen, gibt unglaublich schöne Momente, ein unglaublich schöner Moment in meinem Leben war einfach, als wir alle drei zusammen auf dem Surfbrett sitzend draußen im Line-Up rumhängen. Und das muss ich sagen, war wirklich was sehr, 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 sehr Schönes. Ja.
Kann ich ansatzweise jetzt bestätigen, wo meine Family jetzt auch den ersten Kurs hinter sich hat. Richtig im Line-Up saßen wir noch nicht. So weit waren sie noch nicht, aber das wird jetzt folgen irgendwann noch. Und da freue ich mich schon auf die nächsten Schritte da auf jeden Fall.
Ja, es war in Irland, da waren die Wellen, glaube ich, also das Shortbreak dürfte so 40, 30 Zentimeter hoch gewesen, also Mikro. Ja. Ne? Also eine leichte Dünung war zu erkennen. Also ganz, ganz wenig, weil klar, durch eine Brandung schickt man, also meine Tochter ist 10, schickst du natürlich nicht raus, geht
ja,
nicht.
Ja, nee, genau, ähnlich bei mir dann auch, ja, 10 und 12 sind meine und ja.
Ah, okay.
Ja, voll schön. Vielleicht noch so in dem Zusammenhang noch, Köln hat ja nur noch wirklich eine Riesenszene, haben wir schon gesagt, und es gibt auch Unmengen Angebote. Ne? Also ich weiß nicht, hatte ich auch mal eingeladen, habe aber keine Antwort bekommen. Dieses Surft Cologne ist ein großes Projekt in Köln, die viel machen in allen möglichen Eventformaten, auch mit einem Boot auf dem Rhein, das eine Welle wirft. Oder wir hatten dann mal die Steg 9 zu Besuch, die das gleiche schon vorher gemacht haben. Dann gibt es das Rheinriff in Düsseldorf so als Rapid Wave. Bist du in sowas irgendwo ein Stück weit mit drin oder ist bei dir tatsächlich eher so beim, nee, entweder Meer oder ansonsten gucke ich mir vielleicht mal an, aber brauche ich jetzt nicht. Oder Surfskaten und ähnliches.
Ja, also mit dem Laden sind wir schon einmal die Woche in Langenfeld. Mhm. Ne, also im Sommer vor allem mal die Langenfeld eher nutzen da die Welle, die da projizieren. Also auch eine stehende Welle haben. und haben Bretter dabei, die man ausprobieren kann, also die man sonst testen kann, wo man dann überlegen kann, ob das oder das oder das Brett besser zu einem passt. Und ja, das ist so der Bezug zu den Stehenwellen. Klar ist das in München nochmal was anderes. Das ist sehr viel älter, ist eine richtige Szene, die sich hier klar auch mittlerweile entwickelt, aber halt noch im Vergleich natürlich zu München in den Kinderschuhen. Und ja, also ganz toll. Ich bin da selber eher selten dabei. Das macht dann mein Kumpel oder mein Mitarbeiter. Die fahren dann mit Kunden dahin und nehmen die Bretter mit. Eine Stunde haben wir dann die Welle und surfen dann die Welle. Und aber ich selber kann meist nicht, aber wenn es dann 7:30 ist und so, und ich war morgens um 8 Uhr da, dann irgendwann, bin ich schlapp.
Was?
Und ich bin auch ganz schlecht. Also ich glaube, ich bin immer ein, zweimal im Jahr, bin ich schon auf der Welle und probiere es nochmal und so. Aber ich merke, ich bin einfach unglaublich schlecht und so. Also ich bin es gerade hin, meine Balance zu halten auf dem Brett. Und das war es dann auch. Aber wenn ich das gepackt habe, freue ich mich auch jedes Mal. Aber ich weiß noch, wie wir das allererste Mal in München waren. Das muss auch absolut Anfang der 90er Jahre gewesen sein, wo wir das erste Mal am Eisbach waren. Und mitten im Sommer, mein Kumpel hatte da eine Ausbildung gemacht und dann haben wir den besucht und sind dann direkt natürlich an die Bälle und wollten uns das angucken und haben es auch selber probiert. Und da war niemand, was ja gerade für heutige Verhältnisse unglaublich ist, war niemand mitten im Sommer am helllichten Tag. Ja, und habe aber auch damals da genau überhaupt gar nichts hinbekommen, außer dass mein Brett komplett am Arsch war. Da habe ich
nichts hinbekommen. Ja, das Flusssurfen ist so ein Ding für sich. Ich muss mich da echt auch reinarbeiten. Wenn man das nicht regelmäßig mehrmals die Woche macht, da so richtig den Drive zu finden, ist echt schwierig.
Ich glaube, da gibt's anscheinend, den habe ich noch nicht, aber es gibt anscheinend diesen Punkt, wenn du halt immer ewig einfach nur hin und her und hin und her fährst und dann entwickelt sich auf einmal irgendwas, macht Peng und dann fängst du an, von jetzt auf nachher Turns fahren zu können. Das ist irgendwie so ein Punkt, den man da erreichen muss, wo dann auf einmal...
Ja, das ist genau so. Das ist einmal den Punkt, wo man in der Welle gleitet und mal zum Checken, wo ist oben und unten in der Welle. Ich finde, das ist anfangs schon schwer. Ja, genau. Und ja, wenn man das mal so kapiert hat, dann kann man spielen anfangen. Ja, ich habe da auch 2-3 Jahre lang kämpft damals.
Ja, ich bin da ganz bei dir, Fritz. Ich habe ja auch so mal, auch in Langenfeld hauptsächlich schon 2-3 Mal probiert und konnte dann auch so die Balance halt drauf und ging so ein bisschen, aber so, das ist ja, okay, gerade so drauf gestanden und naja, ich arbeite auch ein Stück weit weiter dran. Aber muss auch sagen, dass ich es cool finde, was da auch mittlerweile für eine kleine, aber feine Szene entstanden ist, ne? Das wirklich so mit ihren auch internen Meisterschaften und sowas, was da stattfindet und naja, wenn in Düsseldorf jetzt noch eine ist und vielleicht dann wirklich schon bald so eine NRW-Meisterschaft mal kommt oder sowas, ist schon geil, dass sowas dann auch mittlerweile Teil in Deutschland oder in Landlocked Countries ist.
Ja, es geht weiter. Es gibt ja auch noch Projekte mit stehenden, also mit richtig laufenden, projizierten Bällen und so, die hier auch entstehen sollen. Also, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Da geht noch was.
Was mich noch interessieren würde, so aus deiner Shop-Historie, hast du auch schon, was kommen alles so für Kunden? Hast du auch so richtig exotische Spezialbestellungen schon gehabt, wo irgendwer, was weiß ich, eine Big Wave Gun wollte oder was weiß ich für Geschichten?
Ja, also klar, so abgefahrene Sachen gibt es immer. Also das sind dann Bretter, die speziell designt werden mit, wie kann man das sagen, mit dem Namen eines Autoherstellers zum Beispiel. Da muss die Farbe dann genau passen und der Name vom Autohersteller muss da drauf sein. Oder was wir auch haben, ist manchmal verschicken wir einfach Sachen für 1 Euro, also eine FCS-Madenschraube. Oder denkst du, krass. Also das ist schon krass, eine FCS-Martenschraube und so, aber ja, so was sein, gibt es eigentlich, fällt mir jetzt spontan gar nicht so viele ein, dass wir so unglaublich abgefahrene Sachen machen. Es passieren halt immer viele abgefahrene Sachen im Laden, aber so, dass wir irgendwas verschicken oder irgendwas bauen lassen, was eben total verrückt ist, eigentlich eher selten. Also es kommen schon Leute rein, die haben sich dann in Hawaii eine Gun gekauft und wollen die, also wirklich eine neue Gun, eine Paddelgun, einen neuen Fußgun und haben sich in Hawaii gekauft und wollen damit halt dann surfen gehen und merken, es klappt nicht, kommen da bei mir vorbei und wollen die wieder loswerden. Wo du denkst, die ist niegelnagelneu, also so eine Gun kostet ja auch ein bisschen was. Du denkst, so Wahnsinn, was man sich da so kauft.
Ich habe noch eine Erinnerung von mir an die Zeit, als ich im Wave Tour Surfcamp gearbeitet habe und da auch irgend so in der Junior Surf Academy und dann so ein 12-Jähriger aus dem Outlet zurückkam mit einer fetten Gun in der Hand.
Aber ja,
wurde dann aber auch von meinem Campleiter dann wieder an der Hand genommen, sind zurück in den Shop und haben gesagt, hier, die nimmst du schön wieder zurück, du Idiot.
Geil, ja, genau so muss es sein. Auf dem Abend wie eine Gun, ja.
Ja.
Ja, nee, sonst ist einfach halt nett, was für Leute bei mir im Laden stolpern, wie die drauf sind. Ich hatte jetzt gerade vor einer Woche zwei Engländer, die komplett ausgerastet sind vom Laden. Die waren zufällig in Ehrenfeld, sind am Laden vorbeispaziert, auf einmal hampeln da draußen zwei Leute rum und drehen völlig durch und strahlen und schreien. Ich wusste überhaupt nicht, was die wollen. Und die haben ständig auf ihre T-Shirts gezeigt hinten und haben sich umgedreht, dass ich den Druck auf dem T-Shirt sehe. Und da waren es einfach zwei Engländer aus Cornwall, zwei Surfer, die halt völlig abgedreht sind, weil es halt einen Surfshop hier gibt und so. Und mit denen haben wir auch noch eine halbe Stunde vom Laden sehr intensiv, lautstark erzählt. Also sehr nett.
Geil, ja. Glauben viele dann doch nicht, dass es sowas in Deutschland gibt, ne?
Ja, ja. Es gibt auch ganz viele Geschichten, wo wir auch Bretter, wo damals, als ich in Frankreich war, Bretter haben wollten und alle gesagt haben, so, Alter, was ist denn das? Ein Surfshop in Deutschland, die sich kaputt gelacht haben. Wie verrückt man sein kann, mitten in Deutschland da einen Surfshop aufzubauen. Das war die schon witzig. Und es ist ja auch witzig, also es ist ja
auch irgendwie... Auch ein bisschen verrückt, ja, aber...
Ja, ja, ja,
letztendlich, ne? Wenn man es denn schafft, dann so eine Anlaufstelle aufzuwerten, wie es bei dir ist, dann kann es halt echt funktionieren. Das ist doch auch cool zu sehen, auf jeden Fall, weiterhin.
Ja, ich glaube, die Anlaufstelle, das war einfach so der Fokus, dass das Ding war einfach, das sollte ein Community-Ding werden. Und daraus ist ja eher so dieses Verkaufen mit außenrum gewachsen. Also ich glaube, das ist da einfach so, ja, es ist halt irgendwie... was Spezielles.
Ja. Was ich immer noch witzig finde und mich echt nochmal interessieren würde, so zum Abschluss quasi auch, ihr habt ja immer noch den Surfwachsautomaten vor der Tür hängen, ne? Den ich auch dachte, das wäre jetzt auch die Lösung für Hamburg vielleicht im Moment gerade. Wird der genutzt? Kommt da öfter mal was?
Ja, theoretisch würde der genutzt werden, wenn er nicht schon zweimal aufgebrochen wurde. Und dadurch ist es natürlich komplett kaputt. Ich habe damals, das ist auch schon lange her, einen Zigarettenautomat mal bei eBay ersteigert, weil wir daraus einen Wachsautomaten machen wollten. Aber leider hat dieser Zigarettenautomat von der Größe her nie vor den Laden gepasst. Und dann kam Greenfix mit ihrem fertigen Wachsautomat. Ja, hier, ich nehme sofort zwei, drei Stück. Und dann haben die mir einen geliefert und dann haben wir an die Tür, also an die Säule gehangen. Und ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert. Dann war es erst mal aufgebrochen. Dann haben wir den nochmal repariert bekommen und dann haben die nochmal aufgebrochen. Und dann seitdem ist der komplett kaputt.
Okay.
Da geht leider nichts mehr. Und ich wollte wieder einen haben, aber das macht niemand mehr.
Ist wahrscheinlich überall passiert, so entsprechend.
Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist klar, das waren natürlich Schlösser und so. Das war jetzt nicht, das war ja eher als Gag gedacht für irgendeinen Shop wahrscheinlich und nicht für ernsthaften Betrieb draußen. Ich dachte ja wirklich ernsthaft, sonntags, wenn die Leute halt wegfahren, dass sie sich noch ein paar Bugs ziehen
können. Dann brauchen die nicht mehr bei dir klingeln, vor allen Dingen. Ne? Dann brauchen die nicht mehr bei dir klingeln, vor allen Dingen.
Achso, ja, genau. Da war ja immer entsprechend der Saison, war die entsprechende Temperatur dann in dem Automat. Und ja, nee, leider kaputt.
Das ist schade, aber ja, gut, so, ja. So läuft das heute.
Dein Termin ist da.
Ja, ich muss los.
Ja, Fabi, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich auch quasi fast durch. Wenn du noch irgendeine Frage hast, dann stell sie gerne, Fabi, und dann gehe ich noch drauf ein.
Ich bin voll glücklich. Ich fade an der Stelle einfach aus. War voll schön, dich kennenzulernen. Richtig cooles Gespräch und vielleicht sehen wir uns mal. Ich habe auf jeden Fall immer noch vor, mal vorbeizukommen.
Ja, sehr gern.
Mach's gut. Jo, rein, danke für deine Zeit.
Bis dann, Fabi.
Danke. Ja. Tschüss.
Ja, so, gut, ja. Fabi ist raus, hat uns einmal kurz auch rausgekickt eben, da hat die Technik gleich wieder reingehauen, die Surfer haben wieder ein bisschen was verschlafen, aber wir sind nochmal kurz zusammengekommen, um wenigstens noch Tschüss zu sagen, Fred. In dem Sinne, vielen Dank dir für die Zeit und die vielen Infos und lustigen Stories. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, ich danke euch auf jeden Fall für das ganz nette Gespräch. Sau gut. Vielen Dank.
Genau, ansonsten, ich verlinke deine Daten bei uns in Shownotes, aber man kommt ja am besten direkt bei dir vorbei, von daher findet man ja sowieso.
Analog, digital, wie auch immer. Analog, sehr, sehr gerne. Auch du, ne, komm gerne, sehr gerne
mal vorbei. Wenn ich das nächste Mal in Köln bin, mein Bruder wohnt ja da, dann auf jeden Fall mal wieder auf ein Schwätzchen und ein Schwätzchen, ein Käffchen und ein Wächschen.
Ja, genau.
Ah, genau. Bis dann.
So, Slater, da hast du es. Beste Voraussetzungen, würde ich sagen. Wenn ich mir deinen Keller oder deine Wohnung oder auch was überhaupt deinen Hof angucke, was da an alten Brettern steht, die alle noch tipptopp sind, beste Voraussetzungen, vielleicht mal mit dem Secondhand-Surfshop zu beginnen oder wie oder was. Ja, Kelly, die brauche ich alle. Die kann ich nicht verkaufen. Das sind meine Babys. Ich muss ja wohl nicht wirklich ernsthaft glauben, dass ich die verkaufe. Wenn, dann würde ich einen Surfshop gründen und gleich voll in die Vollen gehen und dann mal ein bisschen mehr einkaufen. Ja. Vielleicht sollte man dich mal mit so ein paar Protagonisten aus der Surfszene zusammensetzen. Würde mich interessieren, wer hier den größten Fetisch für Surfbretter hat. Was heißt der Fetisch? Die braucht man doch alle. Für jede Welle das richtige Brett. Und vielleicht auch mal eins zu variieren. Ich nehme auch auf jeden Fall am Gewinnspiel teil. Die 25 Euro für ein neues Brett brauche ich unbedingt. Genau. Viel Glück. Schön, dass wir beiden so unterschiedlich sind wie Fabi und Benny. Ich bin mit meinen zwei Boards eigentlich völlig zufrieden. Wüsste nicht, warum ich mehr brauche. Ja, Kelly, du spinnst auch echt, ey. Wenn ich sehe, wo du überall mit deinem 7-6er reingehst, du könntest so viel mehr aus den Wellen machen. Naja, dafür habe ich ja dich. Du kaufst ja den ganzen Shit und ich leiche mir einfach aus. So, und dann habe ich sogar noch Priority mit deinem Board hier unterm Arsch. Mach's gut. Ja, seid ihr gegönnt, Kelly. Wuhu! Yeah! Whee! Ja, gut, das Internet von mir sah sauber aus, der Ride. Wuhu!
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.